Ja, es geht weiter mit dieser Predigtreihe über die Bergpredigt oder besser gesagt über die Seligpreisung, die die ganze Bergpredigt eröffnen. Und im Grunde zeigt dieser ganze Anfang, den Jesus macht mit dieser gewaltigsten Predigt, die er gehalten hat in Matthäus 5 bis 7 und Kapitel 5 sind die Seligpreisungen. Im Grunde zeigt das, dass Gott mehr Interesse hat an dem Arbeiter als an seiner Arbeit. Es geht um den Charakter bei den Seligpreisungen. Und Jesus beglückwünscht Menschen, die bestimmte Charaktereigenschaften haben, die sozusagen der Geist Gottes in ihnen hervorbringen kann. Wir haben schon einiges da jetzt auch gehabt. Jemand schreibt, das hat mir nochmal gut gefallen, die Seligpreisungen sind im Grunde das Porträt eines Dieners des Reiches Gottes in 8 verschiedenen Farben. 8 Seligpreisungen gibt es, deswegen 8 verschiedene Farben. Das Porträt eines Dieners des Reiches Gottes. Jesus beglückwünscht Menschen, die so sind, dass sie vielleicht von der allgemeinen Gesellschaft keine Glückwünsche empfangen, aber eben von Gott beglückwünscht werden, von Jesus beglückwünscht werden für diese Eigenschaften. Und jetzt sagt Jesus im 7. Vers des 5. Kapitels bei Matthäus, da sagt er, selig sind, zu beglückwünschen sind, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Vielleicht lohnt es sich hier an dieser Stelle noch einmal zu sagen und vor Augen zu führen, dass viele von diesen Seligpreisungen im Grunde auch Eigenschaften Gottes sind und das große Bild auch dann vor Augen nehmen des Evangeliums und der Erlösungsbotschaft des Evangeliums, dass eben das Ziel der Erlösung letztendlich ist, dass Menschen in ihre ursprüngliche Berufung kommen, nämlich Ebenbilder Gottes zu sein, zurückzufinden von den Zerrbildern, in die sie abgedriftet sind, in die sie sich verkantet haben, wieder in dieses Ebenbild Gottes. Und das trifft besonders jetzt auch diese Eigenschaft zu, Barmherzigen, die Barmherzigen. Denn Gott wird an vielen Stellen, auch im Alten Testament schon, der Erbarmer genannt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, steht im Psalm 103. Also Gott selber ist der Erbarmer. Jesus sagt dann auch an dieser Stelle über die Tora, die uns manchmal, oder die so landläufig, muss man eigentlich sagen, oder volkstümlich manchmal, als so eine harte Kante nur betrachtet werden. Da gibt es Prinzipien, da gibt es Ordnung, da gibt es Regeln, die einzuhalten sind. Aber Jesus sagt, das Wichtigste am Gesetz, Matthäus 23, Vers 23, das ist, da sagt er, Recht, Barmherzigkeit an zweiter Stelle und Glaube. Recht, Barmherzigkeit und Glaube. Also, wenn man die Tora wirklich mit offenen Augen sieht, dann sieht man, dass Gott ein Erbarmer ist. So wie er das Volk behandelt hat, ihn immer wieder auch vergeben hat, ihn immer wieder dennoch Gutes getan hat. Und wie er immer wieder mit ihnen gehandelt hat, wie er auch Ordnungen gegeben hat, die voller Barmherzigkeit sind. Als meine Oma, von der ich so gerne erzähle, als die gläubig geworden ist und das erste Mal so das Alte Testament studiert hat, sie war noch gut konfirmiert und wusste viele Bibelsprüche, aber als sie so richtig angefangen hat, das Alte Testament, auch die Tora, zu studieren, da war sie, die ja noch ganz stark in der Landwirtschaft verankert war, völlig beeindruckt, was für Ordnungen des Erbarmens in der Tora sind. Dass Bauern das Feld nicht hundertprozentig abernten, etwas noch dalassen, damit auch die Armen noch etwas haben, damit auch die Armen noch für ihre Familien Ehren sammeln können auf dem Feld. Dass alle, dass in bestimmten Abständen so sogar die ganze Ernte nicht eingebracht wurde, sondern für die zur Verfügung stand, dass die ganze Zehnte da auch den Armen zur Verfügung gestanden sind. Also diese Tora auch eine Ordnung der Barmherzigkeit, damit die, denen es schlecht geht, damit es ihnen besser geht, damit ihnen geholfen wird. Und für mich war das immer so etwas Besonderes, dass Gott, das ist für mich noch ein stärkerer Name, aber der, also für mich ganz persönlich und ganz subjektiv empfunden, weil ich so früh meinen Vater verloren habe, dass Gott so oft auch bezeichnet wird als der Gott der Witwen und Waisen. Und das haben wir wirklich auch erlebt in unserer Familie, dass Gott uns so in ganz besonderer Weise immer wieder geholfen hat. Meiner Mutter und auch meiner Schwester und mir. Und nun heißt es, diese göttliche Eigenschaft, die jeder Christ auch einmal erfahren hat, dass ihm auch einmal vergeben worden ist, nicht in diesem Sinn, naja, machen ja alle Fehler und das ist ja ganz normal, sondern dass man mal getroffen worden ist auch von seiner Schuld. Und es hat immer wieder solche Augenblicke gegeben in meinem Leben, auch nach meiner Bekehrung. Dieser Augenblick jetzt, als ich auch mit den Ältesten geredet habe, das war auch so ein Augenblick, wo einem plötzlich das so bewusst wird. Man macht etwas, man denkt erst, ist vielleicht richtig oder hat nur so eine Ahnung davon, dass es nicht ganz in die richtige Richtung geht. Und dann eröffnet sich einem und dann erschreckt man über sich selbst, ist auch beschämt über sich selbst. Und das ist im Grunde der Eintritt in das Reich Gottes. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, dass ich euch das von Herzen wünsche. Nicht, weil es gut ist, Scham zu empfinden, sondern und weil es etwas Gutes ist, dass das Gewissen drückt, sondern weil man eben durch diesen Gott der Barmherzigkeit frei werden kann, der sagt, ich mache euch wieder frei, ich spreche euch frei. Es gibt eine Möglichkeit, auch für mich als gerechter Gott, lege ich jetzt Gott in den Mund sozusagen, euch gerecht zu sprechen, weil Christus dafür starb. Das ist so etwas Wunderbares. Ich lag letztes Mal, das war ein Nebenschauplatz, da mit meinem Beispiel, soweit die Füße tragen, auch falsch. Das ist also, war nicht soweit die Füße tragen. Aber ich erzähle diesmal eine Geschichte, wo ich ganz genau weiß, das ist richtig. Es ist ein ganz berühmter Roman, der in besonderer Weise anfängt und ich finde, sehr gut vor Augen stellt, wie Gott Menschen behandeln kann, wenn sie wirklich die Barmherzigkeit erleben und ihn auch als Erbarmer kennenlernen und wie wir eben auch als Jünger mit anderen Menschen barmherzig sein können. Diese Geschichte oder dieser Roman ist der Roman Les Miserables und der fängt im Grunde an mit einem Mann, der in Frankreich im Knast saß, also richtig noch, so, das ist auch nicht in unseren Tagen, sondern wo das Gefängnis noch so ein richtiger Knast war, wo man gedemütigt wurde, wo man auch nach seiner Entlassung keine Chance mehr hatte, in die Gesellschaft vernünftig hineinzufinden. Und dieser Mann, der war nun über 10 Jahre seines Lebens im Knast gewesen, war gedemütigt worden auf schlimmste Art und Weise. Dann kommt er frei. Er ist völlig mittellos. Er hat kein Geld. Er hat keine Existenzgrundlage. Und dann klopft er bei einem Priester an. Und der Priester nimmt ihn freundlich auf, bewirtet ihn, stellt ihm eine Suppe hin und gewährt ihm auch einen Schlafplatz. Nachts steht dann dieser ehemalige Gefangene auf und stöbert im Haus dieses Priesters herum und findet sein Silberbesteck. Und macht es in seinen Sack. Und als er gerade aufbrechen will, da hat der Priester das auch gehört, dass es rumort in seinem Haus und stellt ihn. Und dieser Gefangene schlägt den Priester, der ihn aufgenommen hat, nieder und flieht. Noch am Abend desselben Tages wird dieser Mann von der Gendarmerie gefasst und wird dem Priester vorgestellt, also es klopft an der Tür des Priesters, die beiden stehen da, der Gendarm und dieser Gefangene, der ihn niedergeschlagen hat. Und dann sagt der Gendarm, also das ist der Mann, der sie bestohlen hat, ist auch ganz klar so, ist das ihr Silberbesteck? Und der Priester überlegt eine Weile und dann sagt er, ja, das ist mein Silberbesteck. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Ich habe ihm dieses Silberbesteck geschenkt. Und der Gendarm, der versucht noch irgendwie zu argumentieren oder so, aber letztlich kommt er nicht durch und geht. Und so sind diese beiden Männer allein, der Priester und dieser ehemalige Gefangene. Und dann sagt er zu ihm, als Diener des Evangeliums, sagt dieser Priester, sag ich dir, du hast jetzt ein neues Leben. Du kannst auch das Silber behalten. Das Leben steht dir wieder offen. Mach etwas draus, zu Gottes Ehre. Und dann geht er und ist ein freier Mann. Und sein Leben besteht darin dann. Es ist ein Wechsel auch. Er baut sich nicht nur eine eigene Existenz auf, sondern er setzt sich ein für andere Menschen. Und in dieser harten Gesellschaft ist er ein ganz weichherziger, barmherziger Mensch. Und das ist die Geschichte. Eine neue Chance, ein neues Kapital, das er nicht verdient hat, das ihm geschenkt worden ist. Barmherzigkeit. So macht es Gott auch mit uns. Und dieser Priester hat genau das weitergeben wollen, was er selber wohl auch erlebt hat, die Barmherzigkeit Gottes, und er gibt es als ein Diener weiter an diesen Mann. Dieses Wort hat natürlich auch hat etwas sehr Praktisches auch. In einer Studienbibel, die ich habe, da stand, dass dieses Wort nicht in erster Linie ein Gefühl des Mitleids bedeutet und bezeichnet, sondern auch ein Tätigwerden. Also so wie Paulus sagt im Namen von Christus, er sagt, der Glaube, der in der Liebe tätig ist, das ist im Grunde die Barmherzigkeit, die auch anpackt und das Gute tut. Als ich mich darauf vorbereitet habe, war mir vor meinem inneren Auge ein Brunnen, an dem ich immer wieder vorbeigefahren bin, als ich eine Bibelstunde im alten Bezirk in Schorndorf besucht habe, in Faundau. Und zwar ist dieser Brunnen so gestaltet, dass dort Figuren zu sehen sind, die alle irgendetwas tun, was Jesus in Matthäus 25 aufzählt als Taten der Barmherzigkeit. Und dann eben denen, die im jüngsten Gericht vor ihm stehen, sagt, das habt ihr mir getan. Oder das, was ihr eurem Nächsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Also im Gefängnis zu besuchen, zu kleiden, wenn jemand nichts anzuziehen hat in der Kälte und alle diese Dinge. Ich finde das schon interessant, dass so dass das miteinander in Verbindung gebracht wird, was wir Menschen tun. Ich glaube schon auch, dass da auch die Mitchristen in allererster Linie auch gemeint sind, dass wir das für Christus getan haben. Es ist sehr interessant, dass Jesus sagt, als er das alles dann aufzählt. Ich versuche noch mal ein bisschen Einblick zu geben, weil es ja auch Matthäus-Evangelium ist. Das ist das 25. Kapitel. Ich lese mal ab Vers 34. Also die Menschen werden vor den Richterstuhl Christi geführt, und dann sagt der Herr, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen, haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. So eine ganz starke Verbindung von Christus und seinen Gefolgsleuten, seinen Jüngern, denen, die er zu Kindern Gottes gemacht hat. Im umgedrehten Fall kann Jesus, als er bei seiner Bekehrung Paulus begegnen, sagen, warum verfolgst du mich? Er hat nicht Christus direkt angegriffen, aber er hat seine Leute angegriffen, aber Jesus sagt, warum verfolgst du mich? So eng ist Jesus verbunden mit seinen Leuten. Zu beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es ist gut, wenn solche Dinge aus dem Herzen kommen, wenn es natürlich nicht nur eine Tat ist, sondern aus dem Herzen geboren ist. Es gibt so Geschichten, die sich wirklich zugetragen haben, die das einfach schön zeigen, wenn jemand das wirklich von Herzen tut. Zum Beispiel wurde ein Junge angesprochen, der seinen kleinen Bruder auf den Schultern hatte und ihn ganz weit tragen musste, weil er war krank und brauchte dringend sauberes Wasser, auch Medikamente. Und auf dem Weg, wo man schon sah, dass das einfach das auch an seinen Kräften zehrte, da sagte der Mann, der ihm so entgegenkam, du trägst aber eine schwere Last. Und mit ganz großen Augen schaute der ältere Bruder diesen Mann, der ihn angesprochen hatte, an und sagte, ich trage doch keine schwere Last, ich trage doch meinen Bruder. Mutter Teresa, ich will das nicht so leichtfertig anführen, aber trotzdem ist es ein interessantes Beispiel, wurde von einem atheistischen Journalisten besucht und der wollte einfach mal sehen, macht die das, um sich ein Denkmal aufzubauen, diese ganzen Werke der Barmherzigkeit. Und dann sagte sie, dann, als er dann sehr beeindruckt war und sah, dass das keine Frau ist, die so wie andere gut in Sport sind, einfach gut ist, Gutes zu tun und sich damit ein Denkmal zu bauen, fragte er sie, warum machen Sie das eigentlich her? Und dann sagte sie, ich möchte einfach etwas Schönes für Gott tun. Something beautiful for God, sagte sie. Und das hat diesen Atheisten auch überwältigt. Er wurde auch Christ. Ich finde das eine schöne Definition von Barmherzigkeit, etwas Schönes zu tun für Gott, etwas praktisch Schönes zu tun für Gott und zur Ehre von Jesus Christus. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Merkmal oder Kennzeichen von denen, die wiedergeboren sind, dass sie gerne Gutes tun. Der Dieter Jeschke, den ihr auch erlebt habt, wenn ihr dabei gewesen seid bei dem Gebetsseminar, habe ihn auch mal begleitet, wo wir auch so etwas getan haben für Leute, die gerade denen es nicht gut ging. Und dann sagte jemand, ich war nur der Begleiter, sagte jemand zu dir, vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Und dann lächelte er so, dieses Dieter Jeschke Lächeln, und er sagte, wir tun gerne, was in der Bibel steht. Wir tun gerne, was in der Bibel steht. Ist nochmal so ein anderer Schlag, so man kann auch Leute erleben, die tun auch Gutes. Die gucken auch, dass alles in Ordnung ist, aber man merkt irgendwie, das ist einfach so ein Pflichtgefühl und manchmal trotzdem auch so eine gewisse Härte dabei. Man bekommt trotzdem, obwohl diese Menschen Gutes tun, schwer einen inneren Bezug zu ihnen. Ganz anders wie Jesus selber, von dem die Leute nach Zeitzeugen sagten, immer wenn sie zu ihm kamen, lasst uns zur Freundlichkeit gehen. Bei seiner Barmherzigkeit war diese schöne, diese menschliche Wärme und Freundlichkeit abzuspüren. Dieser Gedanke, den ich schon angesprochen habe, den Jesus sagt, was ihr getan habt, einen von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, kommt ansatzweise auch schon an einer Stelle im Alten Testament vor. Das ist eine ganz interessante Stelle, manche schreiben mit. Das lohnt sich, das mal nachzuschlagen und aufzuschreiben dann. Und zwar ist das Sprüche 14 und Vers 31. Da heißt es, wer dem Geringen Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer. So eng ist das miteinander verbunden. Und dann heißt es, wer dem Geringen Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer. Wer sich aber der Armen erbarmt, ehrt Gott. Das heißt, für Gott ist das nicht einfach so, wie man das, ich finde das fast, ja, also das ist nicht so etwas Kaltes, dass man einfach so sagt, soziales Engagement. So ein Trend, so etwas, sondern das ist mehr. Es zeigt unsere Liebe zu Gott. Deswegen gefällt mir das auch so gut, dass als Jesus gefragt wurde, was das höchste Gebot ist, und er dann antwortet mit dem sogenannten, das hört sich ja so theologisch und vielleicht auch ein bisschen kühl an zunächst, das Doppelgebot der Liebe. Aber Jesus sagte ja Folgendes. Er sagte, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dann sagt er, dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dass das so miteinander verzahnt ist, keine Widersprüche mit sich bringt, sondern dass der, der Gott liebt, letztendlich auch alle Menschen liebt. Oder grundsätzlich so eine allgemeine Menschenliebe hat. Ich habe mit Sicherheit schon diese Geschichte schon einmal erzählt, mit der ich gerne schließen möchte. Aber ich habe von den Amerikanern gelernt, dass man gute Geschichten ruhig mehrmals erzählen kann. Also, ich bin heute mal so ein bisschen amerikanisch. War ein Angestellter von der Missionsgesellschaft, war ein begabter Missionar, Menschen kamen durch ihn zum Glauben, aber die Missionsgesellschaft erwartete von ihm, dass er ganz saubere Buchführung macht über das, was er macht, dass er alles, wir würden heute sagen, sauber dokumentiert. Das hat er aber nicht hinbekommen und die Missionsgesellschaft hat ihn entlassen. Er ist aber nie wieder nach Hause gegangen, sondern ist einfach auf eigene Faust dann losgezogen, einfach mit einem großen Gottvertrauen und man wusste nicht, wo er geblieben war. Die neuen Missionare, die da angestellt wurden und so, da verging eine lange, lange Zeit, über 10 Jahre, 10, 12 Jahre, haben die sich vorgenommen, wir rücken vor praktisch, wir versuchen auch noch neue Stämme zu erreichen, die bisher mit dem Evangelium nicht erreicht sind. Und als sie dann mit diesen Stämmen Kontakt bekommen hatten, auch Übersetzer gefunden haben, Dolmetscher gefunden haben, dass sie überhaupt in Kontakt mit denen kamen, erzählten sie ihnen von Jesus und malten ihnen Jesus vor Augen, wie er ist. Dieser Sohn Gottes, dieser Christus, dieser Erlöser und wie er auch den Menschen gegenüber begegnet ist. Und sie erzählten, dass er sich mit denen abgegeben hat, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte, die an die Seite gedrängt wurde, dass er keine Angst hatte, auch mit den Kranken, mit den Aussätzigen auch zusammen zu sein, dass er sie geheilt hat, dass er ihnen geholfen hat, dass er ihnen nahe war, dass er ihnen die Liebe Gottes bezeugt hat. Und als er so redete, als die Missionare so redeten, leuchteten die Augen dieser Eingeborenen und dieses neuen Stammes und sie sagten, den kennen wir, der wohnt schon 10 Jahre bei uns. Ich denke, das wollte Jesus, dass er, als er sagte, zu beglückwünschen sind die, die barmherzig sind, dass auch an unserem Leben etwas abzulesen ist von einer ganz wesentlichen Eigenschaft, die Christus selber hat. Amen.